anpasst, ist wirtschaftlich erledigt und wird auch getötet werden. Das wird in Aussicht gestellt. Und in dem Moment, dass weltweit installiert wird, kommt das Echo von der Braut. Und die Braut tritt dann der Hure gegenüber und sagt, nein, du bist gefallen. Das muss man sich doch mal klar machen. Also öffentlich wird es, wenn es um die Anbetung des Schöpfers geht und dieses Licht die ganze Welt erleuchtet, es geht um die Anbetung, wie bereitet sich dieser Zusammenstoß heute praktisch vor? Ich meine, das ist ja Zukunft. Also, was ich jetzt gesagt habe, der Geist wird ausgegossen, aber wie bereitet sich das heute praktisch, realistisch vor? Wodurch? Wenn wir die erste Engelsbotschaft verkündigen, wie viel Akzeptanz haben wir in der jungen Generation und auch in der mittleren, wenn es darum geht, an einen wörtlichen Schöpfungsbericht zu glauben? Wörtlich? Wieso? Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Das ist handgeschrieben von Gott in die 10 Gebote hineingeschrieben. Das ist die Beweisführung des Sabbatgebotes. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. ruhen und so weiter. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen. Das bedeutet, glaube ich, das, was Gott handschriftlich festgelegt hat. So, und welche Reaktion haben wir in der Gesellschaft, wenn wir in dieser Botschaft kommen? Ich glaube an die 6-Tage-Schöpfung, du sollst den Schöpfer anbeten. Was meint ihr, was die mit mir machen? Das sind Zeitperioden und so weiter. Nun, ich möchte, bitte? Der hat alles gemacht, ja. Nun, aufschlagen. Vor allem die Kapitel 1 bis 11, dann sagen sie folgende 3 klassische Sätze. Und die sage ich jetzt. Der erste Satz heißt, so wie es da steht, kann es nicht gewesen sein. Zweiter Satz, das ist kein naturwissenschaftlicher Bericht. Dritter Satz, deswegen müssen wir das alles allegorisch verstehen, symbolisch, vergeistigen. Das sind keine buchstäblichen Tage, sondern das sind Epochen, Zeitabschnitte und so weiter. Ja? Das begegnet uns. Und was machen wir jetzt als Braut? Das ist eine Übermacht. Die Evolution ist eine Philosophie, die sich an die Spitze der Wissenschaften gesetzt hat. Es gibt keine Wissenschaft, die nicht evolutionär unterwandert wurde. Also wir treten als Wanze gegen eine Elefantenherde an. Nun, jetzt möchte ich euch erzählen, wir haben in der Stimme der Hoffnung ja Fernsehsendungen gemacht und darunter war auch Professor Münzenberg, ein Quantenphysiker, der 6 neue Elemente entdeckt hat. Und wir hatten ihn in der Fernsehsendung. Er glaubt zwar nicht an die 6-Tage-Schöpfung, noch nicht, aber die Gespräche mit diesen Quantenphysikern, wir haben also 4 Sendungen gemacht mit ihnen, hatten folgendes Ergebnis. Wenn das der Urknall ist, und das ist die Zeitlinie, dann glauben die Evolutionisten, dass sich alles entwickelt hat. Hier ist die Selbstorganisation von Materie, hier Selbstorganisation von Materie, das ist die Götzenanbetung der Hure Babylon, die gesagt hat, schlagt mal auf, Offenbarung Kapitel 18, Das ist ein sehr deutliches, klares Offenbarung 18. Ich lese ab Vers 6. Bezahlt sie, wie sie bezahlt hat, und macht sie ihr zwiefältig nach ihren Werken, und in welchen Kelch sie eingeschenkt hat, schenkt ihr zwiefältig ein. Wie viel sie sich herrlich gemacht und ihren Mutwillen gehabt hat, so viel Qual schenkt ihr ein und Leid. Und jetzt kommt's. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Ich sitze da und bin eine Königin und Tod und Leid werde ich nicht sehen. Der dich gemacht hat, ist ein Mann, heißt es ja. Sagen, Gott hat dich geschaffen und dein Mann ist der Schöpfer. Dann sagt die Hure Babylon, nö, ich habe mich entwickelt, ich habe mich selbst organisiert, aus der Materie heraus. Das muss man sich doch mal klar machen. Ich kenne diesen Mann gar nicht. Das heißt, es wird der Schöpfer verleugnet. Ich sitze da und bin eine Königin. Wer es öffentlich wagt, die Evolution zu hinterfragen, der gefährdet alles. Jeder Professor in den USA, der nur das Wort ID, Intelligent Design, in den Mund nimmt, und das machen auch Atheisten, die sagen, irgendwas Intelligentes muss es geben. Diese Professoren werden gechust, das heißt, sie werden auf eine Liste gesetzt und sie können nie mehr in USA eine Professur antreten, weil sie die Evolution hinterfragt haben. Auch bei uns Öffentlich-Rechtlichen gibt es keine evolutionskritischen Sendungen. Das gibt es nur in der Stimme der Hoffnung, im Hope-Channel. Und da fangen wir jetzt langsam an mit den Quantenphysikern. Merkt ihr, da wird dieser Zusammenstoß heute schon vorbereitet in unseren Gesprächen. So, jetzt möchte ich euch hier weiter erzählen. Also, in der Evolution ist das die Selbstorganisation der Materie, dann kommt die biologische Evolution und hier geht schon der Affe aufrecht, ja. Und jetzt muss ich euch erzählen, ich habe in der Buchmesse eine wunderbare Begegnung gehabt mit vielen Wissenschaftlern und das sind auch welche vom CERN. Das ist dieser Large Hadron Collider, dieser Teilchenbeschleuniger in Genf. Habt ihr davon schon gehört? Und da gibt es 7000 Wissenschaftler, hochkarätige Wissenschaftler, Quantenphysiker, die arbeiten an der Weltformel. Die Gravitation muss noch in die anderen drei Gleichungen reingesetzt werden. Und ja, da war auch eine Wissenschaftlerin, Dr. Angela Lahi, mit der ich ins Gespräch kam. Und wir hatten so ein gutes Klima, fast in Augenhöhe, weil ich sagte, ich kenne jetzt den Quantenphysiker, der 6 neue Elemente entdeckt hat. Wir haben Fernsehsendungen gemacht. Okay, dann ging alles wunderbar. Und dann habe ich konnte nicht anders. Es hat mich so gereizt. Ich bin über die Linie gesprungen und habe zu ihr gesagt, auf der Buchmesse, wissen Sie, ich bin ein einfach gläubiger Mensch. Ich glaube einfach, so wie es in der Bibel steht, ich glaube, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. In dem Moment hätte ich so gerne eine Fernsehkamera gehabt, um das Mienenspiel dieser Wissenschaftlerin zu verfolgen, wie plötzlich die Jalousie fällt und ein mitleidiges Lächeln über ihre Züge huscht. Und dann habe ich noch einen draufgesetzt. Ich habe gesagt, und stellen Sie sich vor, ich glaube sogar, dass Gott am 4. Tag die Sonne, den Mond und die Sterne sichtbar gemacht hat. Da war es ganz aus. Dann habe ich noch gesagt, wo wir beide doch wissen, dass das Licht Jahrmillionen braucht, um auf die Erde zu gelangen, das müsste ja mit Überlichtgeschwindigkeit zugegangen sein. Er spricht und am vierten Tag ist das Licht von den Galaxien hier mit Überlichtgeschwindigkeit. Und dann gucken wir uns beide an und da wusste sie überhaupt nicht, wohin die Reise geht. Und jetzt zeichne ich euch hier eine Zahl an und das mache ich jetzt in einer anderen Farbe. 10 hoch minus 27. Für viele sagt die Zahl nichts, aber Quantenphysiker wissen genau, wohin jetzt die Reise geht. Die 10 hoch minus 27, man höre und staune, ist eine Zahl mit 1 durch ein Sekundenbruchteil, ja, aber der Bruchteil ist 1 durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27 Nullen. Unvorstellbar kleine Zahl. Und stellt euch mal vor, da glauben Evolutionisten, dass in dieser kurzen Zeit das gesamte Weltall aufgebläht wurde mit mehr tausendfacher Überlichtgeschwindigkeit bis auf die, fast auf die heutige Größe. Dann habe ich zu ihr gesagt, das glauben Sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Und wenn wir sagen, wir glauben, dass wenn er spricht, so geschieht's, da brauche ich keine Minus mehr hier. Und da habe ich noch eine andere Zahl genannt. 10 hoch minus 35, das ist bei Quantenphysikern die Länge, Raumzeitlänge von den Planck'schen Wirkungsquantum. Das heißt, die kleinste Energieeinheit ist die Planck'sche Einheit. Mit dieser Formel hier, H, das ist die Planck'sche Einheit. Und das ist eine 10 hoch minus 35, das haben Sie auf die Raumzeit reduziert. Und dann sagte ich, jetzt stellen Sie sich aber Folgendes vor. In der Sechstageschau, am vierten Tag spricht Gott und Sie bemühen Sie mit mehrfacher, tausendfacher Überlichtgeschwindigkeit. Jetzt stellen Sie sich den umgekehrten Vorgang vor. Am vierten Tag spricht er und das Licht ist mit Überlichtgeschwindigkeit gleich da. In dem Moment hat sie nicht mehr gelacht. Ihr müsst jetzt nicht mit Quantenphysikern sprechen, versteht ihr? Aber von der Quantenphysik gibt es völlig neue Einsichten. Wenn jetzt einer sagt, so wie es da steht, kann es nicht gewesen sein. Ihr kennt ja die Worte, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Dann ist die erste Frage von der Quantenphysik an liberale Theologen, was ist hier mit Erde gemeint, die wüst und leer ist? Sind da schon alle, und jetzt durch diese Zahl anschreiben, alle 83 Elemente, stabilen Elemente schon da gewesen? Jetzt muss da eine Antwort kommen. Nee, das ist eine allegorische Erde. Versteht ihr? Ich meine, wenn man A sagt, muss man B sagen. Und jetzt kommt der nächste Satz. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht, aber nicht mit 10 hoch minus. Dann war die nächste Frage, was ist denn an liberale Teilung, was ist das für ein Licht, das am ersten Tag geschaffen wurde? Die Sonne kommt ja erst am vierten Tag. Was ist denn das für ein Licht? Jetzt gibt es bei dieser Formel E ist M mal C Quadrat genau. Das C ist die Lichtgeschwindigkeit. Das ist Celeritas in Lateinisch. Hat Gott, als er sprach, es werde Licht, die Naturkonstante C erschaffen? Also das Licht? Nö, das ist ein allegorisches Licht. Wie entsteht denn Urlicht? Ganz einfach. Das Wasserstoffatom, also die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Kann Gott aus Wasser Licht machen? Ist die Frage. Jetzt naturwissenschaftlich ist es so, wenn ein Wasserstoffatom mit einem anderen fusioniert, also verschmolzen wird, entsteht Helium, also das nächste höhere Element mit der Ordnungszahl 2. Also Ordnungszahl 1, Wasserstoff, Ordnungszahl 2, Helium. Und das ist das Urlicht. Das ist der Grundbaustoff. Und erst später durch die Sonne wurde das lokalisiert. Aber es ist derselbe chemische Vorgang. Und jetzt ist die nächste Frage. Gott schied das Wasser über der Feste, von dem Wasser unter der Feste. Die Atmosphäre entsteht. Die Frage ist, ja, aber ist denn das die Atmosphäre mit Sauerstoff, Stickstoff und so weiter? Nee, das ist eine allegorische Atmosphäre. Dann sind wir am dritten. Er scheidet Land und Meer. Ja, das Land ist allegorisches Land, völlig klar. Und das Meer ist ein allegorisches Wasser. Und am fünften Tag gibt es doch die Fische. Ja, das sind allegorische Fische, die schwimmen in einem allegorischen Meer. Und die Vögel sind allegorische Vögel, die in einer allegorischen Atmosphäre fliegen, nicht? Ja, und dann kommen wir zum sechsten Tag. Er schafft jetzt die Landtiere, die Tiere sind sowieso alle vergeistigt, und der Mensch, was ist der Mensch? Der Lehmklumpen, den Christus nimmt, ja, das sind nicht die 83 Elemente von der Quantenphysik her, sondern das ist ein allegorischer Lehmklumpen, also kommt ein allegorischer Mensch raus. Spätestens dann muss man die Grundfrage stellen, welchen Wirklichkeitsbegriff liberale Theologen hineinlesen in diesen Schöpfungsbericht. Ihr Lieben, ihr merkt, ich bin begeistert. Ich bin manchmal nicht zu bremsen. Und ich habe auch immer eine große Klappe. Und manchmal schieße ich übers Ziel hinaus. Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen. Ich habe noch zwei Geschichten und dann ist es zu Ende. Eine Geschichte ist die, ich habe gelesen, Weiler Smith war so ein Mann, dieser Naturwissenschaftler, es gibt in den Erdschichten versteinerte Bäume, die diese Schichten durchstoßen, die so lang sind, bis zu 40 Meter, die Sigillaria nennt man das. Und die amüsante Frage ist jetzt an Evolutionisten, wie alt ist der Baum und wie alt ist die Schicht? Wenn die Schichten Jahrmillionen sind, ja, wartet der Baum, bis eine Schicht nach dem anderen in Jahrmillionen um sich bildet oder ist das eine Flut, wo alles schnell eingeschlemmt wird? Also das ist ja ein Hammer. Ja? Und ich war nicht mehr zu bremsen. Ich bin in Frankfurt ins Senckenberg-Institut reingeplatzt. Und Platz in einen Doktorandenkreis, wahrscheinlich der eine Professor ist Gutmann, ich platz rein, der guckt auf und sagt, wer sind Sie? Sage ich als Renz. Was wollen Sie hier? Ich habe Fakten gegen die Evolution. Das war zu viel. Kommen Sie doch mal her. Herr Renz, kommen Sie in unsere Mitte, ja? So, Sie haben Fakten gegen die Evolution. Dann erklären Sie hier vor versammelter Mannschaft, Herr Renz, was ist ein Faktum? Na ja, dann habe ich gedacht, du sagst doch mal, was ein Faktum ist. Da fangen die alle an zu lachen. Herr Renz, bitte, definieren Sie jetzt, was ein Faktum ist. Können Sie es oder können Sie es nicht? Dann habe ich alles zusammengeholt und habe definiert, die haben mich zu Tode definiert, aber dann fingen die noch mehr an zu lachen. Ich war eine richtige Lachnummer. Was meint ihr, was in einem Menschen vorgeht, wenn er so gedemütigt wird? Und dann kommt die Stimme von unten, die hat gesagt, so etwas machst du nie mehr. Hast du gehört? Hier hast du nichts zu suchen. Schau, dass du dich rausschleichst. Habe ich das gemacht? Was habe ich gemacht? Nee, ich habe jetzt etwas, das Wesentliche kommt jetzt. Was habe ich gemacht? Die haben immer noch gelacht. Ich habe gebetet. Was habe ich gebetet? Das ist der Höhepunkt jetzt der Predigt. Das ist das Allerwichtige. Was habe ich gebetet? Das wäre das zweite Gebet. Herr, hilf, gib mir eine Idee. Das ist das zweite Gebet. Vor diesem zweiten Gebet kommt das wichtigste Gebet. Es ist das schwerste Gebet, das Menschen je über die Lippen bringen. Und Man beißt sich eher die Zunge ab, als so ein Gebet zu sprechen. Also wie lautet das schwerste aller Gebete? Ich bin am Ende. Herr, vergib mir. Ich bin da reingeplatzt. Ich hätte doch vorher die Verbindung suchen können. Und in dem Moment, wo ich meine Sünde bekannt habe, ist mein Stolz in den Staub gelegt worden, damit die Kraft Gottes in den Schwachen mächtig wird. Ohne Schwäche können wir keine starke Botschaft verkündigen. Ist das klar? Die Splittergruppen, die reden uns ein, ihr müsst die Drängnisbotschaft verkünden, starke Botschaft. Dann frage ich mich, wie stark bist denn du? Wenn du nicht schwach geworden bist, hast du überhaupt nicht die moralische Kraft, eine Botschaft mit Vollmacht zu verkündigen. Vollmacht aus sich selbst heraus ist was ganz anderes. Also ich habe gesagt, ich bin am Ende, bitte vergib mir. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ein Wunder. Es ist ein Wunder passiert. Ich habe in dem Moment die Sündenvergebung bekommen. Meine Gestalt hat sich gestrafft. Ich habe Haltung angenommen. Und dann habe ich Folgendes gesagt. Also die Idee ist so genial, die konnte gar nicht von mir stammen. Ich habe gesagt, so, jetzt will ich wissen, wie Sie wissenschaftlich arbeiten, ohne Fakten. Bei diesem Faktenpessimismus, den Sie an den Tag gelegt haben, da möchte ich wissen, was da rauskommt mit Ihrem Professor. Und legen Sie doch den strengen Maßstab, den Sie an mich angelegt haben, jetzt bei sich an und dann möchte ich sehen, wie Sie Ihre Doktorarbeit hinkriegen. Das war, die Luft war wie zum Schneiden. Dass Sie Stecknadel fallen können, hören können. Und dann war eine Gleichwertigkeit da. Wisst ihr, was passiert ist? Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich habe nur mal was gehört über versteinerte Bäume. Und ich bin in meiner Begeisterung gleich übergesprudelt und habe Fehler gemacht. Und das werdet ihr auch tun. Mehr oder weniger. Lasst euch niemals einschüchtern von der Stimme von unten, indem ihr zurückzieht und sagt, so wie wenn man sich verbrannt hat, das ist mir zu hart das Thema. Sondern gerade, wenn ihr euch verbrannt habt, braucht ihr das Bekenntnis und das ist das Geheimnis. Ohne dem wird der Geist Gottes nicht ausgegossen werden. Wenn wir nicht am Ende sind und das bekennen und all die so stark sind und sagen, ihr seid alle verkehrt, aber wir sind alle richtig. Na, das ist der Anfang vom Ende. Da könnt ihr die frömmsten Phrasen hören. Sie werden nichts nützen, sie leben nicht. Ihr Lieben, der Darwin hat eine Tochter gehabt, die in jungen Jahren verstorben ist. Und Charles Darwin war so traurig drüber und hat mit Gott gehadert und hat gesagt, wieso? Wieso? An dieser Leitfrage ist er praktisch zerbrochen. Und er hat dann später gefragt, wieso spielt die Katze mit der Maus? Wieso lässt Gott Leid zu? Und das hat ihn dazu gebracht, die Evolutionslehre zu bringen, weil er den Glauben verloren hat. Ich habe auch meine Tochter verloren. Meine Tochter war 30 Jahre alt und im Jahr 2010 ist sie verstorben. Und sie hat ein Leben geführt, sie hat alles mitbekommen von uns, von der Erziehung, ist in eine schlechte Gesellschaft gekommen, hat geraucht, getrunken und Drogen genommen. Aber nicht leichte Drogen, sondern die schweren. Sodass die Ärztin uns bescheinigt hat, wenn die das noch weitergenommen hätte, wäre sie an den Drogen gestorben. Sie hatte den Krebs schon 10 Jahre, muss das her gewesen sein, in sich gehabt. Hat das pfeifersche Drüsenfieber bekommen, dadurch ist ihre Abwehr kaputt gegangen und ist dann nicht mehr auf die Beine gekommen. Ich meine, wenn man Drogen nimmt und die Abwehr ist kaputt, ist klar. Und das hat dazu geführt, dass sie in eine Depression kam. Diese Depression hat sie dazu geführt, genau das Gegenteil zu machen, was die Eltern sagen. Also wenn die Eltern sagen, geh doch zu einem gläubigen Psychotherapeuten, dann hat sie gesagt, nee, ich gehe jetzt dorthin, wo es die andere Richtung gibt, und ist dann eine artistische Psychotherapeutin geraten, die natürlich gleich erkannt haben, woran es lag, an der Religion, hat ihr geraten, aus der Gemeinde auszutreten, den Kontakt zu den Eltern sofort abzubrechen, den Kontakt zu ihren Geschwistern abzubrechen, den Kontakt zu ihren Freunden zu canceln. Ja, ich weiß nicht, wie ihr jetzt denkt, wenn man einen jungen Menschen verliert, auf diese Weise, wenn er gestorben wäre, wäre das nicht so schlimm, als wenn du weißt, er geht geistlich vor die Hunde. Dann ist Folgendes passiert. Wir haben immer für sie gebetet, aber in dem Moment, wo es unabwendbar war, sie hat Krebs, gab es eine Wende in ihrem Leben. Und sie hat mich fast täglich angerufen und hat gefragt, Papa, kannst du mit mir beten? Das war fantastisch. Dann habe ich mit ihr gebetet und dann fragte sie, hast du ein Problem, Papa? Sage ich, ja. Kannst du mir sagen, ja? Papa, kann ich mit dir beten? Das sind Gebete, kann ich euch sagen, kurz zum Punkt kommend. Das war wie Himmel auf Erden. Dann ist es aber so gekommen, dass der Krebs, der war ein Jahr verdrängt. In dem Jahr konnte sie Karriere machen, beruflich. Aber dann kam er wieder und dann musste sie ein Hospiz. Das Hospiz wurde am 11. August 2010 eröffnet in Bensheim. Und da meine Tochter bis zu ihrem Tod immer noch eine schöne und attraktive junge Frau war, man hat ihr nicht angemerkt, die höchsten Chemodosen, hat keine Haare verloren, und die höchsten Bestrahlungsdosen bekommen hat, haben die gedacht, jetzt kriegen wir eine junge Kranke, die wird lange, viele Jahre da drin bleiben. Sie war die Erste, die reinkam. Und sie war die Erste, die wieder rausgetragen wurde im Sarg. Meine Tochter hatte noch einen Wunsch. Sie hat sich eine Katze gewünscht, mit der sie stirbt. Die Heimleitung hat gesagt, nein, wir schaffen zwei Kätzchen an, die übernehmen wir dann. Ich habe die zwei Kätzchen, die waren 2 Monate alt, transportiert in einem Käfig zu meiner Tochter und die wurden von ihr getrennt und haben die ganze Fahrt über die Autobahn, haben die nur noch geschrien. Ich konnte immer nur mit der Hand rein und sie beruhigen. Diese zwei Kätzchen sehen meine Tochter, alles war vergessen, husch ins Bett rein und die waren gute Freunde. Die eine nannte sie Joy und die andere Pepper. Von diesen Kätzchen habe ich 10 Aufnahmen. Eine DIN A4 große Aufnahme war von Pepper und das ist diese Aufnahme. Das ist der Pepper, wie er in einer Position ist. Das ist der Pepper. Und auf der Rückseite hat sie ihren letzten Willen geschrieben, mit der Nachricht, macht euch keine Sorgen, ich bin geborgen in Gott wie diese Katze. Als sie dann gestorben ist, oder ihren Tod haben wir miterlebt, und das war gut so, wir haben jede Minute und jede Sekunde mitbekommen. Ich war der Erste, der sie auf den Arm gehalten hat, als sie geboren wurde, der Erste. Und ich war der Letzte, an den sie sich angelehnt hat. Meine Frau hat sie vorne umarmt und an mich hat sie sich gelehnt. Und sie hat dann gesagt, mir ist doch ganz komisch, muss ich denn jetzt sterben? Und dann sagten wir, wir wissen es nicht, aber du heißt Berit. Und Berit heißt Bund. Du bist in der Hand Gottes geboren. Und sie ist in Frieden eingeschlafen. Und das ist das Bild meiner Tochter kurz vor ihrem Tod. So sah sie aus. Das Kind gehört nicht ihr, aber so sah sie aus. Ich bin sehr stolz auf meine Tochter. Als wir den Krebs gesehen haben, meiner Frau ist richtig schlecht geworden. Ja. Das war wie Blumenkohl, der aus der Leiste rauswuchs. Über hunderte von Tumoren waren im Körper schon drin. 2 Tage vor ihrem Tod ist sie noch aufs Volksfest gegangen. Mit ihren Cousinen. Steht ihr? Und sie hat gebetet, Herr, mach's schnell. Und Gott hat sie erhört. In 48 Stunden später war sie tot. So, und jetzt kommt die Geschichte. Nachdem sie raustransportiert wurde, hat der Pepper sie gesucht. Der hat sie gesucht. Es gab ein Gedenkbuch. Wir waren die Ersten. Links haben wir ein Foto von der Berit. Und rechts hat meine Frau letzte Zeilen geschrieben. Und Pepper und Joy haben sie nicht mehr gefunden. Überall im Haus haben sie gesucht. Die Berit war nicht mehr da. Aber der Pepper hat sie gefunden auf dem Foto und hat sich über das Foto in derselben Pose gelegt, wie ihr das jetzt seht. Wisst ihr, wenn man so etwas erlebt, dann kann man das nicht mehr vergessen, wie viel gute Dinge Gott in dem Leben dieses jungen Menschen gemacht hat. Bei allen fürchterlichen Dingen, die passiert sind. Und jedem Elternpaar, die Sorgen um Kinder haben, und bei den Jugendlichen weiß man nicht, wo sie irgendwo landen, abdriften. Was ihr gesät habt, bleibt in ihnen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Und bei diesen schönen und guten Dingen konnte ich natürlich meine Trauer am besten überwinden. Wir werden bald die Wiederkunft Christi sehen und dann werde ich auch meine Tochter sehen. Vielleicht lernt sie auch kennen. Und wie soll ich sagen, Christus kommt bald und wir sehen uns ja bald wieder. Ich meine, diese Handbewegung, man guckt auf die Uhr. Ich meine, etliche sind ja noch näher dran, nicht? Ich bin ja 70 geworden, nicht? Endlich bin ich 70. Das dauert dann nicht mehr so lang. Die anderen haben noch das Leben vor sich, nicht? Aber wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Zukunftsangst können wir verarbeiten, genauso wie meine Trauer, durch positive Sachen. Die Freude auf die Hochzeit, auf den Traumpartner, die Freude, den Charakter Jesu auszustrahlen, die Freude über die Reue. Der Heilige Geist schenkt uns das kostbarste Geschenk, das wir bereuen können. Dadurch fangen wir erst an zu leben und zu atmen. Das ist alles ein Geschenk. Das können wir heute bekommen. Heute Nachmittag werde ich weiter über die biblische Prophetie sprechen, über die zweite Engelsbotschaft und die dritte. Und dann gehen wir in Daniel 11 rein. Warum brennt es im Nahen Osten? Ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen. Und ich möchte euch einladen, dass wir das Lied als Abschluss nochmal singen.